Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau, im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus, wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied den zweiten Teil des dritten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Was da war, was da ist, was da kommt. Das Leben eines Christen gründet sich auf das, was Jesus in der Vergangenheit am Kreuz vollbracht hat. In der Gegenwart ist es bestimmt durch Wachstum in der Heiligung. Und im Blick auf die Zukunft ist es darauf ausgerichtet, die Wiederkunft Jesu mit brennender Liebe zu erwarten. Im Schreiben des Paulus an Titus wird uns auf engem Raum ganz Wesentliches mitgeteilt. Wir lesen dort in Kapitel 2 die Verse 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. In diesen drei Versen werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Gnadenzeitalters als Leitlinien für unser Leben präsentiert. Gott selbst sagt von sich in Offenbarung 1, Vers 8, Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Was da war? In der Vergangenheit, vor rund 2000 Jahren, geschah das Umwälzende. Titus 2, Vers 11 sagt, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Erstens, die Gnade Gottes ist erschienen. Welch unschätzbaren Wert hat es doch, wenn im richtigen Moment ein Impfstoff oder ein Medikament, wie zum Beispiel das Penicillin, ein Antibiotikum, erfunden wird und auf dem Markt erscheint. Viele Menschen sind noch vor einigen Jahrzehnten an Krankheiten gestorben, die man heute relativ einfach behandeln kann. Was würde es bedeuten, wenn über Nacht ein zuverlässiges Heilmittel gegen AIDS, Krebs oder SARS auf den Markt kommen würde? In Jesus Christus ist die Gnade Gottes erschienen, gegen die eigentliche Ursache aller Krankheiten, Trauer, Probleme und Nöte, die Sünde. Das Wort Erscheinen nimmt Bezug auf die Erscheinung Gottes im Alten Testament, auf die Schechina. Im Alten Bund war Gott unnahbar. Wenn er sich zu erkennen gab, erschien er deshalb immer in der Schechina, der Wolken- oder Feuersäule der Herrlichkeit. Zuvor wurde die Stiftshütte und später der Tempel Salomos von ihr erfüllt. Über die Stiftshütte lesen wir in 2. Mose 40, die Verse 34 und 35, Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Vom Tempel wird Ähnliches berichtet. Wir lesen in 1. Könige 8, die Verse 10 und 11, Es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Nur einmal im Jahr durfte sich der Hohepriester dieser Herrlichkeit nahen, sagt uns 3. Mose 16. Zur Zeit Hesekiels hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Doch nach langer Zeit ist die Herrlichkeit Gottes in seinem Sohn Jesus Christus wieder erschienen. Die Schechina ist Fleisch geworden und somit greifbar für uns. Johannes 1, Vers 14 sagt, Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus ist die Herrlichkeit Gottes wieder sichtbar und zugänglich geworden. Aus diesem Grund zerriss auch der Vorhang zum Allerheiligsten, als Jesus am Kreuz starb. Dies lesen wir in Lukas 23, die Verse 44 bis 46. Zweitens, die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend. In Jesus Christus hat Gott uns die heilbringende Gnade geschenkt. Gott kam nicht mit leeren Händen, er brachte uns etwas mit. Als wir noch Kinder waren und der Onkel oder die Tante zu Besuch kam, haben wir uns immer zuerst gefragt, hat er oder sie auch etwas mitgebracht? Jesus Christus ist die unaussprechliche Gabe Gottes an uns. 2. Korinther 9, Vers 15 sagt, Jesus Christus ist die unaussprechliche Gabe Gottes an uns. Gott bringt uns in ihr die Rettung und die Vergebung ganz nahe, sodass sie nur noch angenommen werden muss. Welch eine alarmierend positive Botschaft! In Jesus Christus ist gleichsam die Fülle der Gnade Gottes erschienen, Kolosser 2, Vers 9. Im Alten Testament handelte Gott sozusagen aus der Entfernung. Er sandte Boten, gab seinem Volk Könige, Priester und Propheten, durch die er wirkte. Man kann sagen, er liebte sie, aber aus himmlischer Entfernung. So sagte der Herr beispielsweise zu Mose in 2. Mose 33, Vers 20, »Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen.« Nun aber in Jesus Christus ist Gott selbst zu uns gekommen und bringt uns das Heil. Jetzt schickt er keine Boten mehr, sondern er selbst ist da, die Fülle des Heils. Das ist etwas Einmaliges. Folgende Fragen verdeutlichen das. Welcher König besucht sein Volk persönlich und bringt ihm Wein und Brot zur Erquickung? Welcher General geht selbst aufs Schlachtfeld und verbindet die Verwundeten? Welcher Manager geht selbst in die Fabrikhalle und zahlt die Gehälter aus? Welcher Präsident geht selbst hin und hilft mit, nach einer Katastrophe die Trümmer beiseite zu räumen? Jesus Christus kam selbst. Wir lesen von ihm in Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Drittens, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Die Gnade Gottes in Jesus Christus ist so vollkommen, dass es für ihn keinen hoffnungslosen Fall gibt. Seine Gnade gehört nicht nur manchen Auserwählten, sondern sie gilt ausnahmslos allen Menschen, das heißt jedem, der sie annimmt. Sie gehört Europäern und Amerikanern, aber genauso auch Muslimen, Hindus und Buddhisten. Sie gilt für moralisch hochstehende Persönlichkeiten genauso wie für kaltblütige Verbrecher, Mörder, Prostituierte oder Drogenhändler. Sie ist für einen Pharisäer genauso da wie für einen Zöllner, für Verfolger wie für Verfolgte. Eine heilbringende Arznei aber muss man einnehmen. Es nützt nichts, wenn man sie nur betrachtet oder in der Tasche hat. Gott selbst bringt uns das Heil ganz nahe. Ja, so nahe, dass wir es nur noch aus seiner Hand nehmen müssen. Genau das aber müssen wir selber tun. Was da ist. Wie wir als wiedergeborene Christen in der Gegenwart bzw. in der jetzigen Zeit der Gnade leben sollen, wird uns in Titus 2, Vers 12 vor Augen gestellt. Die Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Titus 2, Vers 12. In der Lutherbibel von 1984 wird es so übersetzt. Nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind, damit wir nicht so bleiben, wie wir sind. Die Gnade hat eine verändernde Wirkung auf unser Leben im Hier und Jetzt. Diese Punkte sind dabei zu beachten. Erstens, was treibt uns zur Nachfolge in der Heiligung? Was unterweist uns darin? Nicht der Stock, nicht die Drohung, nicht die Strafe, sondern die Gnade. so wie es in Titus 2, die Verse 11 und 12 steht. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Wir wollen den Menschen Jesus Christus vor Augen halten, die heilsame Gnade Gottes. Nur bei ihm und in seinem Wort finden wir Heilsgewissheit. Nirgendwo sonst und in keiner Religion. Im Vergleich zu Jesus sind alle Religionen nur stinkende Lumpen und rostiges Alteisen. Jesus aber ist der lupenreine Diamant. Halten wir ihn hoch. Die Gnade, die in ihm erschienen ist, bringt uns vorwärts. Aber gerade hier sehe ich den größten Krampf vieler Christen. Sie meinen, aus eigener Kraft besser werden zu können, mit immer wieder neuen Beteuerungen der Hingabe an Jesus. Dieser Weg ist jedoch falsch, denn wir bleiben nach Römer 7, Vers 18 von Grund auf verdorben. Seien wir doch einfach der Gnade gehorsam. Glauben wir an sein Werk in uns. Wir sind doch wie Reben am Weinstock. Was würde wohl der Weinstock zur Rebe sagen, wenn diese immer wieder beteuerte: Ach, lieber Weinstock, ich möchte noch mehr an dir sein, noch inniger, noch tiefer gegründet, noch hingegebener. Lieber Leser, liebe Leserin, als wiedergeborener Christ sind sie doch im Herrn Jesus und er ist in ihnen. Oder anders ausgedrückt, der Saft des Weinstocks läuft zur Rebe. Bleiben sie doch einfach in ihm. Rühmen Sie ihn und danken Sie ihm für alles, was Sie in ihm haben, und Sie werden sehen, dass Sie das viel weiter bringt als alle noch so gut gemeinten Versprechen. Johannes Gossner, der von 1773 bis 1858 lebte, hat einmal gesagt: Wer sich in der Gnade bewahrt, sich immer inniger in Jesum entwickelt, dem geht der Teufel aus dem Weg. Alle Beteuerungen, die Sünde loszulassen, bringen sie nicht so weit wie die Glaubenshaltung: Ich bin der Sünde abgestorben, wie es in Römer 6, Vers 2 heißt. Oder: Ich bin eine Rebe am Weinstock, wie es in Johannes 15, Vers 5 heißt. Oder: Christus ist mir von Gott gemacht zur Heiligung, wie es in 1. Korinther 1, Vers 30 heißt. Viele Christen beten inbrünstig: Herr, öffne den Himmel. Doch der Himmel muss nicht geöffnet werden, er steht schon seit fast 2000 Jahren offen. Vergleichen Sie dazu Hesekiel 1, Vers 1 und Offenbarung 4, Vers 1. In einem Lied heißt es: Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet, darum. Die Gnade unterweist uns, anders übersetzt, nimmt uns in Zucht, nicht der Stock. Daran wird ersichtlich, dass es sich bei der Gnade um eine Pädagogik Gottes handelt. Die Gnade will uns erziehen. Wir dürfen auf keinen Fall bei der Wiedergeburt zur Erlösung stehen bleiben. Nein, jetzt geht es darum zu wachsen, anfängliche Dinge abzulegen, geistlich selbstständig zu werden und zu reifen. Aber nicht durch Krampf, sondern durch Gehorsam in der Gnade. Jedes Mal, wenn ich meinen Enkel sehe, erkenne ich bei ihm eine Veränderung. Strengt er sich etwas selbst an? Nein, ein kleines Kind kann nur normal gedeihen und wachsen, wenn es von seinen Betreuern regelmäßig versorgt wird. Und eine Rebe muss lediglich am Weinstock bleiben, damit ihr alles Nötige zufließt. Doch eines muss uns bewusst sein: Das Wachstum in der Gnade ist ein ständiger Prozess. Niemand kommt in der Schule der Gnade Gottes an einen Punkt, wo er sagen könnte: Jetzt habe ich ausgelernt. Zweitens, die Gnade will uns dahingehend unterweisen, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, beziehungsweise ihnen absagen. Begierden verleugnen? Jeder weiß für sich am besten, was weltliche Begierden in seinem Leben sind. Aber die Gottlosigkeit? Können wir denn als Kinder Gottes noch gottlos sein? Unser Text scheint das zu bejahen. Und zwar geschieht das immer dann, wenn wir die Sünde liebhaben oder tolerieren, für die Christus starb. Wir sollen nicht Jesus, sondern die Gottlosigkeit verleugnen. Anders gesagt, wir sollen uns bewusst dagegen wehren, dass man Christus in uns nicht erkennt. Manche verleugnen Christus, indem sie sich aus Angst und Scham gottlos verhalten. Man fürchtet sich vor den Arbeitskollegen und betet deshalb nicht vor dem Essen und so weiter. Ein Christ sagte: Ich tue Buße, weil ich 35 Jahre lang neben einem Türken gelebt und ihm nichts von Jesus gesagt habe. Kürzlich hat er eine Moschee errichten lassen. Unser natürlicher Mensch war gottlos. Wenn wir uns als gläubige Menschen wieder vom natürlichen Menschen mitreißen lassen, handeln wir gottlos. Der alte Jähzorn, die Empfindlichkeit und so weiter. Gottlosigkeit charakterisiert die Trennung von Gott. Man ist im wahrsten Sinne des Wortes los von Gott. Liebe Leserin, lieber Leser, leben Sie doch nicht wie jemand, der mit Gott nichts zu tun hat. Bleiben Sie vielmehr bei Jesus. Richten Sie sich nach seinem Wort. Leben Sie in der Gemeinschaft der Heiligen. Wenn Sie in Sünde fallen sollten, so wie es auch der 1. Johannesbrief Kapitel 2 Vers 1 erwähnt, dann verharren Sie nicht darin, sondern nehmen Sie neu die Vergebung in Anspruch, wie es uns 1. Johannes 1 Vers 9 sagt. Dass wir die Sünden, die den Herrn Jesus aus Liebe ans Kreuz gebracht haben, hassen und keineswegs mit ihnen liebäugeln oder sie gar tun sollen, will uns das folgende Beispiel veranschaulichen. Stellen Sie sich einen Vater und einen Sohn vor, gefangen in einer entlegenen Höhle, deren einziger Ausgang mit hochexplosiven Tretminen vermint worden ist. Sie sind verloren. Der Vater prüft, ob die Minen entschärft werden können, aber er muss feststellen, dass dies unmöglich ist. Sie sind gefangen. Die Zeit vergeht, aber es gibt keinen Ausweg. Der sichere Hungertod wartet auf sie, wenn nichts geschieht. Schließlich beschließt der Vater, nachdem er seinem geliebten Sohn unter Tränen die Lage erklärt hat, dass der einzige Weg, das Leben seines Sohnes zu retten, darin besteht, selbst hinzugehen und sich auf die Tretminen zu werfen, damit sein Sohn freikommt. Wenn der Vater das tut, um seinen Sohn zu retten, und sein Sohn dem sicheren Tod entrinnt und die Freiheit und das Leben davonträgt, wie würde der Sohn für den Rest seines Lebens über Tretminen denken? Ist es vorstellbar, dass er sie bewundern würde? Würde er eine davon sozusagen als Souvenir auf dem Kaminsims aufbewahren? Sicher nicht. Er würde die scheußliche Waffe hassen, die den Vater, den er liebte, tötete. Die Sünde ist auch so ein Sprengstoff. Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit wir Befreiung erfahren. Wie gehen wir jetzt mit der Sünde um? Drittens, wir sollen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben, eben ganz aus der Gnade. Besonnen bedeutet wohl überlegt und geistlich handeln, nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, nicht vorschnell, nicht im Zorn etwas tun oder andere verletzen. Gerecht heißt, den anderen nicht ungerecht behandeln, keine Unterschiede in der Person machen. Wir sollen so leben, wie es Gott recht ist, nämlich dem Wesen und der Gesinnung Jesu ähnlich werden. Nur so können wir Gott wohlgefällig leben. Gottesfürchtig bedeutet, sich einen Lebensstil aneignen, der von Gott bestimmt wird. Das heißt nicht, dass wir uns vor Gott ängstigen, sondern dass wir den Herrn vor Augen haben und sein Wort ernst nehmen. Was da kommt? In Titus 2, Vers 13 wird uns die Zukunft der Gnadenzeit vorgestellt und wir sehen deutlich, wie sehr der Name Jesu Christi hochgehalten wird. Es heißt dort, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Hier wird nicht über rostiges Metall gesprochen, sondern es wird uns der lupenreine Diamant gezeigt und jeder kann den Unterschied sehen. Wir sollen nicht nur ab und zu an die Wiederkunft Jesu denken, sondern wir sollen sie beständig erwarten. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Wenn ich auf jemanden warte, dann rechne ich jeden Moment mit seinem Erscheinen. Da schiebe ich nicht in die ferne Zukunft. Da setze ich auch nicht andere Dinge dazwischen, die vorher noch geschehen müssten. Paulus sagt nicht, dass wir auf die Trübsal, den Antichristen oder auf das letzte Weltreich warten sollen, sondern vielmehr, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Titus 2,13. Sobald wir meinen, andere Dinge müssten noch vor der Entrückung geschehen, erwarten wir nicht mehr vorrangig den Herrn Jesus. Natürlich erkennen wir aber an den Zeichen der Zeit immer deutlicher, dass die Wiederkunft Jesu vor der Tür steht. Die Erscheinung Jesu bedeutet eine glückselige Hoffnung für alle, die ihn als Heiland angenommen haben und ihn erwarten. Christen haben nicht nur eine vage Hoffnung, sondern eine glückselige Hoffnung. Darum schreibt Paulus in seinen Ausführungen über die Entrückung: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Nietzsche sagte über sein Leben: Ich gehe ins Nirgendwo und immer ins Nirgendwo und immer wieder ins Nirgendwo. Christen aber gehen nicht ins Nirgendwo, sondern sie gehen einem Tag größter Freude entgegen. Die Bibel drückt das so aus in 2. Thessalonicher 1, Vers 10. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Das Versagen der Menschen im Zeitalter der Gnade. Jede Heilszeit endet mit dem Versagen der Menschen. Das wird im Zeitalter der Gnade nicht anders sein. Die Bibel sagt uns klar: Die meisten Menschen dieser Welt lehnen das Evangelium Jesu und die Herrschaft Gottes ab. 2. Korinther 4, Vers 4 und 2. Thessalonicher 2, die Verse 9 bis 12. Abfall, Verführung und Gottlosigkeit werden am Ende des Gnadenheilszeitalters zunehmen. Dies sagt uns 2. Thessalonicher 2, 1. Timotheus 4, Vers 1, 2. Timotheus 3, Vers 1, 2. Petrus und auch der Judasbrief. Die Lauheit Laodiceas kennzeichnet das zu Ende gehende Heilszeitalter. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Die Liebe zur Wahrheit wird abgelehnt. Die Ungerechtigkeit nimmt Überhand. Der Spott und das Reden gegen Jesus nehmen drastisch zu. Judas 15. Die Sünden brechen alle Schranken und Rekorde, in jeder Form und Art. Der derzeitige Drang nach Selbstverwirklichung, der steigende Hang zur Selbstdarstellung, die Tendenz zur Selbstbehauptung, die maßlose Selbstüberschätzung, die Jagd nach Profit und die Zunahme der Jugendkriminalität dürfen wir sicher in Anlehnung an 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4 sehen. Dort lesen wir: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Peter Scholl-Latour sagte einmal sinngemäß: Der aktuelle Atheismus ist in Wahrheit zu einer neuen Religion geworden. Das ist der Abfall von ehemals geglaubten biblischen Bekenntnissen in der westlichen, christlich geprägten Welt. Diesen Abfall der letzten Zeit beschreibt die Bibel an vielen Stellen. So zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 1 und die folgenden. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und die folgenden. In 2. Petrus 3, Vers 3. Und in Judas, Vers 18 und 19. Die Folgen des Abfalls im Zeitalter der Gnade. Die Zeit der Gnade endet mit der Entrückung der Gemeinde. Gott wendet sich dem Überrest Israels zu. Davon lesen wir in Römer 11, die Verse 25 bis 28. Die Apokalypse, Gottes Zorn, kommt über diese Welt. Vergleichen Sie dazu Römer 1, Vers 18, Römer 5, Vers 9, 1. Thessalonicher 1, Vers 10, 1. Thessalonicher 5, Vers 9, Offenbarung 6, Vers 16 und 17 und Offenbarung 11, Vers 18. Und Satan wird auf die Erde geworfen, so wie es in Offenbarung 12, die Verse 7 bis 12 steht. Es gibt eine sogenannte große Trübsal unter der Herrschaft der zwei Tiere, wie sie in 2. Thessalonicher 2 und Offenbarung 13 erwähnt werden, wird ein antichristliches Weltreich errichtet und schließlich kommt es zur Schlacht von Harmagedon zwischen Israel und den Nationen. Offenbarung 16, Vers 16, Sacharja 12, Vers 3 und Joel 4, die Verse 1 und 2. Und zur Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit, Matthäus 24, Vers 30 und Offenbarung 19. Gott richtet über die noch lebenden Israelis und die Nationen, Hesekiel 20 und Matthäus 25. Die beiden Tiere, der antichristliche Diktator und der falsche Prophet, der Antichrist, werden vernichtet. Dies sagen uns 2. Thessalonicher 2, Vers 8, Offenbarung 19, die Verse 20 und 21, sowie Sacharja 11. Das letzte Zeitalter vor der Wiederkunft Jesu. Die Bibel sagt deutlich, dass das Gemeindezeitalter, die Zeit der Gnade, das letzte vor der Wiederkunft Jesu ist. In 1. Korinther 10, Vers 11 heißt es: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Vergleichen Sie dazu auch 1. Petrus 4, Vers 7. Das nächste Ereignis, das die Gemeinde Jesu zu erwarten hat, ist die Entrückung. Die Bibel sagt nach der Neues Leben Übersetzung in Hebräer 9, Vers 26 und 28: Er kam ein für allemal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Steht uns bewusst genug vor Augen, dass wir kein anderes Ereignis zu erwarten haben als das der Rückkehr Jesu? Die Gemeinde als solche kann die Rückkehr Jesu jederzeit erwarten. Welche Generation das sein wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Das Ende der Gnadenzeit erreicht die letzte Stunde. Diese aber ist verbunden mit der Verführung durch den Antichristen. In 1. Johannes 2, Vers 18 lesen wir: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wir müssen davon ausgehen, dass Johannes über seine Zeit hinaus prophetisch für die letzte Zeit schrieb. Diese hätte auch damals schon sein können. Die Christen rechneten jederzeit mit der Rückkehr Jesu. Schon zur Zeit des Johannes gab es die ersten Anzeichen der letzten Stunde. Doch die eigentliche letzte Stunde kommt erst dann, wenn der Antichrist selbst auftritt und den ganzen Erdkreis verführt, worauf Offenbarung 3, Vers 10 schließen lässt. Dort heißt es: Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass die Gemeinde noch vor der Stunde der Versuchung durch den Antichristen entrückt wird. Ja, der Herr kommt bald. Das Heilszeitalter der Gemeinde läuft aus. Das letzte Zeitalter steht vor der Tür.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des dritten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.